Moin Uli.
Moin Sobi.
Uli, wir müssen reden.
Worüber müssen wir denn reden?
Lass uns über Fußball reden.
Über Fußball? Dann würde ich aber mal sagen, lass uns über erfolgreichen Fußball reden. Und nicht nur über den FC St. Pauli.
So Podcast.
So Podcast, der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit
Matthias Sobotka
und Uli Pott.
Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu Folge 41. Das ist so Podcast. Uli hat es gerade gesagt, wir wollen über erfolgreichen Fußball reden und wir waren auf der Suche, nämlich auf der Suche nach einer positiven Überraschung der lokalen Fußballsaison. Und da landet man dann ganz schnell beim FC Heidetal in der Bezirksliga. Aktuell ist der FC Heidetal als Aufsteiger Tabellenzweiter in der Bezirksliga mit besten Chancen tatsächlich auch auf die Vizemeisterschaft. Diese Geschichte dieser Saison und auch mehr über den FC Heidetal und seiner Historie kann einer sehr gut erzählen. Und das ist der Trainer des FC Heidetal, Oliver Klose. Die meisten von euch werden ihn kennen. Olli, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Olli, der FC Heidetal ist ein Fußballverein, der sich aus mehreren Sparten anderer Vereine gegründet hat, zusammengeschlossen hat. Erklär uns doch einfach mal zu Beginn, wie dieses Konstrukt entstanden ist, beziehungsweise wer alles tatsächlich dabei ist.
Ja, Gründungsvereine sind der MTV Amlinghausen, TuS Hertha Betzendorf und der SV Elbeck. Gegründet 2006, zunächst im Bereich der Jugend, wie das ja ganz häufig ist, dass da nicht mehr genug Jugendspieler in den einzelnen Vereinen sind und man versucht es dann zu bündeln. Und die Steigerung kam dann noch 2011, dass dann auch der Seniorenbereich sich zusammengeschlossen hat zu einem Verein, den FC Heidetal.
Der FC Heidetal, du hast das eben selber schon gesagt, Bündelung der Kräfte ist ein Stichwort. Man sieht es jetzt auch schon in den Anfängen, sage ich jetzt mal, beim JFV Lüneburg. Ihr habt das sozusagen, im Grunde genommen wart ihr da schon Vorreiter gewesen. Und diese Bündelung der Kräfte, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, scheint sich tatsächlich wirklich auszuzahlen, sowohl im Jugendbereich als auch eben jetzt im Seniorenbereich.
Ja, ich denke, es ist die einzige Alternative, die man hat. Wir haben ja immer das Problem, dass wir in diesem Heide-Wendland-Kreis, den es ja neu gibt, der westlichste Verein sind auf der Karte und die großen Entfernungen haben zu den anderen Punkten wie Lüneburg, etc. Und da ist es sehr, sehr schwer, genug Spieler im Jugendbereich oder auch im Seniorenbereich zu bekommen. Und deswegen war das so clever, das alles so zusammenzulegen.
Ist es nicht sogar auch so gewesen, dass ihr eine Zeit lang mit Neuhaus in einer Klasse gespielt habt? Die waren der östlichste Teil auf der anderen Seite der Elbe und ihr in Elbeck sozusagen. Wie lange und wie oft seid ihr da gefahren?
Naja, das waren schon ganz schöne Strecken. Ja, wir sind dann nochmal mit der Fähre darüber. Ja. Wir hatten ja auch danach die Fahrten nach Lemgo von ganz links, also vom ganz Westen in den Osten rüber. Das sind dann auch mal eben über 100 Kilometer eine Tour.
Da bist du schneller in Hamburg, ne?
Ich wollte gerade sagen, das sind mehr Landesliga-Verhältnisse als Kreisliga-Verhältnisse.
Ja, genau. Ist es von vornherein, wenn ich da kurz einmal eingrätschen darf, von vornherein so gewesen, dass als die erwachsenen Mannschaften zusammengelegt wurden, dass Elbeck als Standort mit dem tollen Waldstadion sozusagen genutzt wurde gleich? Oder gab es auch Spiele in Betzendorf und in Amlinghausen? Weißt du das noch so vor deiner Zeit? Oder?
Das war im Grunde mehr vor meiner Zeit. Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube aber, dass es von Anfang an in Elbeck war, weil der Standort auch ideal ist, besser passt dafür und weil es auch in Betzendorf immer mal wieder Probleme gab mit dem Platz, der ja leider viel zu weich ist.
Viel zu weich,
kannst du ja ab Herbst kaum noch spielen. Da hast du in Elbeck die sichere Variante und natürlich alleine die Holztribüne.
Das ist schon
das ist einfach Flair, das ist einfach toll.
Was Besonderes schon.
Das ist definitiv was Besonderes, Das haben wir auch die Saison gemerkt, wo Mannschaften zu uns gekommen sind, die noch nie in Elbeck waren, die gar nicht wussten genau, wo Elbeck überhaupt liegt und die sehr, sehr überrascht waren und sehr angetan waren von der Anlage und von der Stimmung bei uns.
Wie viele Leute habt ihr immer so grundsätzlich bei den Spielen?
Aktuell sind wir bei 150 bis 170 im Schnitt.
Im Schnitt, die ja immer kommen, automatisch kommen? Okay. Ja. Und das sind dann vor allem Elbecker oder Amlinghausener oder auch Betzendorfer? Oder ist es dann so, aus jedem Dorf kommt
ein Paar? Aus jedem Dorf und mittlerweile auch aus größerer Entfernung.
Ja.
Und ich weiß es immer von einigen Leuten, wenn man zu spät kommt, hat man mittlerweile ein Problem, in Elbeck überhaupt einen Parkplatz zu finden, weil die Parkplatzsituation bei uns ja auch nicht so optimal ist.
Ja.
Und man muss schon rechtzeitig kommen, um auch den Anpfiff noch mitzubekommen.
Und sonst musst du auf der Bundesstraße, nee, das darf man natürlich nicht, aber wo parkt man sonst da im...
Man parkt schon fast an der Bundesstraße.
Ah, okay.
Ja. Nein, es hat sich schon da wirklich was getan. Es ist eine große Gemeinschaft, die da jedes Wochenende hinkommt oder jedes zweite Wochenende. Und das macht uns auch verdammt viel Spaß, dass wir da diese Anerkennung haben und viele den Weg nach Elbeck finden.
Ja, sehr schön. Ja. Und du bist seit 2017 Trainer in Ihlbeck mit einer kurzen Unterbrechung. Aber was hat dich jetzt persönlich nach Ihlbeck gezogen? Also du bist ja eigentlich Wester-Gellersener, kommst ja aus diesem ganzen Gellersener Bereich. Da kommen wir später nochmal zu. Aber wie hat es dich zum FC Heidetal verschlagen?
Also grundsätzlich habe ich mein allererstes Herrenjahr, als ich noch selber aktiv war, beim TuS Hertha Bitzendorf gespielt.
Ah, okay.
Von daher kannte ich schon einige aus dem Verein und der leider im letzten Jahr viel zu früh verstorbene Uli Bockhöft, der Vater des FC Heidetal, der sich um alles gekümmert hat und zu dem ich auch einen super engen Draht hatte und würde fast sagen, dass es ein Freund war in der Zeit, hat mich damals angesprochen und mich ganz schnell überzeugt, dass ich zum FC Heidetal wechsle.
Das hast du auch nie bereut, das war eine gute Entscheidung, das zu machen.
Das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, die ja zwischendurch eine kleine Unterbrechung gefunden hat. Mhm. Ich war 3 Jahre da, angefangen in der Kreisliga. Das war dann ja aber dann der Zusammenschluss, der dann entstehen musste für den Heide-Wendland-Kreis. Mhm. Da sind wir dann leider in die erste Kreisklasse abgestiegen als Achter, weil wir es nicht geschafft haben, da unter die ersten 7 zu kommen für diese Zusammenfassung.
Da ist ja die halbe Liga noch abgestiegen.
Genau, dann haben wir aber im Jahr danach, haben wir gleich den Aufstieg geschafft, waren dann in der Heide-Wendland-Liga danach. Und dann war die Frage, bleibe ich da oder suche ich eine neue Herausforderung? Da hat sich dann was ergeben, wo ich der Meinung war, ich würde auch gerne noch mal was anderes machen. Mhm. Dann kam etwas überraschend der MTV Egesdorf auf mich zu, aus der Bezirksliga 2. Ja, und ich hatte die Idee, mal einen anderen Kreis, mal eine Mannschaft zu trainieren, wäre auch mal eine Herausforderung, mal zu gucken, wie ist es im Kreis Harburg. Mhm. Dann kam ja leider noch Corona dazu. Das heißt, in der Zeit habe ich relativ wenige Spiele auch nur trainieren können oder an der Linie stehen können und habe dann gesundheitlich ein bisschen Probleme bekommen. Mir wurde das irgendwie alles zu viel und habe dann im zweiten Jahr oder bevor es dann weitergehen sollte, die Reißleine gezogen und habe gesagt, es geht so nicht. Ich möchte eine Pause machen. Ich kann nicht. Es war eine sehr unschöne Situation, weil es wirklich während der Vorbereitung auf die neue Saison war.
Okay.
Sehr schwierig für den Verein, auch sich dann noch um jemanden zu kümmern. Zum Glück haben sie jemanden gefunden. Und in der Situation, muss ich ehrlich sagen, musste ich auch an mich denken und brauchte dann mal ein halbes Jahr Pause, um meinen Akku wieder aufzuladen. Und danach war es wieder okay.
Okay. Und dann hast du wieder dann der FC Heidetal auf dich zugekommen? Oder bist du zu Uli Brockhöft gegangen und hast gesagt, Uli, jetzt brauche ich euch? Oder nein?
So wird nein, es war dann eine Situation im Winter, wo ich Zeit hatte und häufiger mal mit hingegangen bin und mir das angeguckt habe, weil ich einfach auch eine Verbindung hatte zu den Leuten und gucken wollte, wie es funktioniert. Und es lief in der Phase nicht so gut, nur dass man sich dann überlegt hat, dass man dann nochmal wieder eine Veränderung auf der Position durchführen möchte. Und dann habe ich mich irgendwo auch gefreut, dass ich da wieder mit einsteigen konnte. Hat dann ja leider in dem Moment, in dieser Aufstiegsrunde, die es dann noch gab, wo ich im Winter erst dazu kam, hat es nicht mehr gereicht, weil dann doch der Abstand zu groß war. Wir sind zwar unter den ersten 3 gewesen, aber es hat dann nicht gereicht, um damit aufzusteigen. Und zum Glück haben wir es ja danach dann geschafft.
Und da hast du dann eine besondere Mannschaft dir aufgebaut? Oder war so das Gros der Leute auch Menschen, die jetzt aus dem Westkreis kamen? Oder hast du dann schon deine ganzen Verbindungen, also wir kommen später vielleicht nochmal auf deine ganzen Stationen und wen du alles wo trainiert hast, dann hast du dein Notizbuch aufgemacht und dann mal geguckt und wer würde passen?
Schön wär's, wenn's
so schön wär's, ja. War aber nicht.
Nein, so ist es nicht. Also, das ist ja auch ein bisschen das Einzigartige. Wir haben, glaube ich, 3/4 des Kaders kommen definitiv aus der Samtgemeinde Amlinghausen.
Ja.
Das ist nun mal unser Einzugsgebiet, das ist auch unser Fund, mit dem wir einfach arbeiten können, dass wir sagen, wir haben die Jungs in der näheren Umgebung, weil es unfassbar schwer ist, Spieler zum FC Heidetal nach Ilbeck zu holen.
Ja.
So, wir sind vielleicht interessant für den einen oder anderen und führen da auch viele Gespräche und dann kommt der Punkt, wo trainiert ihr eigentlich? Mhm. Dann sage ich, in Ilbeck.
Ach, ihr trainiert auch in Ilbeck?
Ja, und dann wo ist denn Ilbeck? Wie weit muss ich denn da fahren? Ja, das ist dann sehr, sehr schwierig. Schon auch allein aus Lüneburg ist es dann schon schwierig für den einen oder anderen zu sagen, ich nehme das auf mich 3-mal die Woche. Und dann geht es dann auch gar nicht immer, glaube ich, im ersten Punkt um die Kosten, es geht einfach um die Zeit.
Ja, was ist das? 25 Minuten oder wie lange fährst du von Lüneburg?
Ja, 25, Tour, ne? Eine Tour, ja. Du musst immer bedenken, bist in Amlinghausen, bist immer noch nicht da. Du musst immer noch wieder weiterfahren.
Ja.
Und das ist unser Nachteil, dass es schwierig ist für uns, da noch weiter interessante Spieler zu uns zu locken. Mhm. Und unser Vorteil, dass wir auf einen großen Stamm setzen können, die aus der Samtgemeinde kommen, die sich mit dem Verein absolut identifizieren und der sehr, sehr glücklich sind.
Die ja auch teilweise dann höher schon gespielt haben, wie Daniel Horn zum Beispiel. Ne? Also, dass die Horn-Brüder zum Beispiel da aus der Gegend kommen, ist ein Vorteil so für euch und für dich sicherlich so.
Ne?
Tormaschinen und so. Und aber Trotzdem hast du ja zu dieser Saison, also jetzt nach dem Aufstieg, auch Leute geholt wie Nino Pinokarus. Der kommt, glaube ich, nicht aus der Region. Oder die Ilmenauer Spieler. Also es sind schon ein paar, die jetzt nicht nur wegen der guten Luft in Ilbeck sind, sondern wegen der besonderen Gemeinschaft. Oder wie hast du es dann auch geschafft, die Menschen zu überzeugen, eben doch nach Ilbeck zu fahren?
Wegen der besonderen Gemeinschaft. Okay. Also Nino Pinokarus als lang gedienter Landesligaspieler, ja, kommt aus Adendorf.
Oh.
Das heißt, er hat also pro Tour hat er dann noch ein bisschen insgesamt 60 Kilometer auf der Uhr, wenn er nach Ilbeck kommt. Der ist natürlich nur gekommen, weil er ganz eng mit Daniel und Yoshi befreundet ist. Mhm. Auf der Schiene können wir eigentlich nur arbeiten.
Ja.
So, ein Ole Siegler, der von Ilmenau noch zurückgekommen ist, hat eine Wohngemeinschaft mit Simon Jahnke und Florian Liegmann. Mhm. So, Michael Kusack ist dann einer der besten Freunde von Ole Siegler.
Oh, okay.
Kai Benecke hat sowieso schon bei uns gespielt, ist immer noch in dem Kreis mit drin gewesen.
Okay.
So, das sind dann Verbindungen, die man einfach nutzen muss und die uns dann in der Situation natürlich unglaublich geholfen.
Aber früher weiß ich noch, als ihr auch noch Kreisliga gespielt habt und es dann manchmal darum ging, wenn jetzt Erntezeit zum Beispiel ist, dass dann Spieler nicht zum Training kommen konnten. Und das ist ja dann schon auch was Besonderes. Das ist dann eben nicht der MTV Treubund, den man trainiert, wo die Jungs irgendwie zur Schule gehen und dann Fußball spielen, sondern man hat schon besondere Gegebenheiten dann bei einem Dorfverein.
Ja, aber nicht mehr.
Nicht mehr?
Nicht mehr.
Okay.
Also im Grunde genommen ist es eigentlich nur noch Mike Bär,
ja,
der ja auch ein bisschen aus der Branche kommt,
genau,
und auch immer damit einbezogen wird bei solchen Arbeiten. Aber die anderen haben dann keine Arbeiten irgendwo auf dem Hof zu erledigen und fallen deswegen aus.
Okay.
Also das hat sich zum Glück geändert.
Okay. Das heißt, dann ist es schon so, dass der Fußball dann im Mittelpunkt steht und ein Hobby ist und dann voll ausgefüllt wird.
Genau,
okay,
genau.
Ja.
Ein Hobby, das aber sehr erfolgreich bei euch seit einigen Jahren betrieben wird. Ihr seid 2023 in die Bezirksliga aufgestiegen und als Aufsteiger jetzt, wir hatten es kurz in der Anmoderation gesagt, auf Tabellenplatz 2 mit sehr guten Chancen. Remscheid ist Meister, das wissen die meisten, da ist nichts mehr zu machen, aber ihr seid auf Tabellenplatz 2, habt beste Chancen, diesen auch zu halten in den letzten beiden Saisonspielen. Ja, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Was hat überrascht dich selber, dass ihr so gut performt? Hattest du es ein bisschen gehofft? Worin siehst du die Gründe? Wie würdest du es einschätzen?
Gehofft ja. Gehen wir auch offen und ehrlich zu. Ich meine, wir sind in der Kreisliga-Saison, sind wir mit 9 Punkten Vorsprung Meister geworden. Das war sehr souverän. Also haben wir auch da schon eine gute Mannschaft zusammen gehabt. Aber wie eben schon mal angekündigt, die Neuzugänge, die dann gekommen sind zu dieser Saison, mit Nino, mit Ole, mit Florian, mit Michel, mit Kai, das sind alle Spieler gewesen, die von sich aus den Anspruch haben, erste Elf zu spielen und die auch Erfahrung mitgebracht haben, Körperlichkeit mitgebracht haben. Ich alleine sehe Pino und Kai
jeweils
beide 2 Meter groß. Das sind einfach Dinge, die man dann auch eine Liga höher braucht. So, und sie haben das absolut bestätigt. Wir hatten, das sage ich immer wieder, unglaublich viel Glück, dass unsere Leistungsträger sich nicht verletzt haben. Wir haben kaum Ausfälle gehabt. Ich habe nochmal nachgeguckt, wir haben jetzt unterm Strich eigentlich nur 2 Spieler gehabt, die mal länger ausgefallen sind. Das ist einmal Pino, der zwischendurch eine Mittelfußprellung hatte und da wirklich, glaube ich, 8 Spieler ausgefallen ist. Und wir haben es aktuell mit Simon Jahnke, der einen Bandscheibenvorfall hatte und jetzt schon seit 5 Spielen nicht mehr dabei ist und noch die Saison nicht mehr spielen wird. Aber alle anderen haben zum Glück keine großen Verletzungen gehabt. Wir haben wenig rote Karten gehabt, sodass wir uns da selber geschwächt haben. Und wir haben dann unterm Strich eine sehr, sehr starke erste 13 gehabt. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Das wissen auch die Spieler von 14 bis 20. Da war schon viel Qualität vorhanden. Und wenn du dann wenig Ausfälle hast und gut eingespielt bist, dann kannst du auch erfolgreich sein. So, und
das
natürlich
jetzt,
kam auch noch dazu, ganz kurz, natürlich kam auch noch ein bisschen mit dazu, dass eine Klasse höher ein bisschen mehr mitgespielt wird. In der Kreisliga mussten wir häufig die Gegner bespielen, die auch ein bisschen tiefer standen gegen uns. Bezirksliga ist dann schon so, dass die anderen auch das Spiel machen wollen. Mhm. Und dann haben wir einfach auch unsere Stärken in der Offensive. Wir haben aktuell wieder die meisten Treffer erzielt von allen.
Und ich gerade sagen,
da ist einfach Qualität vorhanden. Und wenn die Räume dann da sind und wir sie dementsprechend bespielen können, dann sind wir einfach auch gut.
Aber das zeigte sich ja schon früh in der Saison. Ihr habt ja im Pokal gegen den LSK sehr früh gespielt und da haben ja erstmals alle so aus der Fußballszene gesagt, wow, aber Heidetal und auch die LSK-Trainer Torni und so sagte, super Mannschaft, gut eingespielt, die werden eine gute Rolle spielen. Da dachte ich noch so ein bisschen, oh, vielleicht haben sie ein bisschen gute Frühform, aber schon da habt ihr ja ein erstes Highlight gesetzt und nur ganz knapp verloren gegen den LSK.
Ja, ich würde dann noch so weit gehen, dass ihr sagt, die beiden Spiele davor waren ja noch mitentscheidend.
Hm.
Wir haben ja erstmal gegen Römstedt, wo wir alle gedacht haben, Römstedt ist so der absolute Favorit in der Liga.
Ja.
Haben sie auch im Nachhinein bestätigt, aber im Pokalspiel konnten wir sie besiegen. Und wir haben es dann in der zweiten Runde auch geschafft, den MPV Treuburg zu besiegen. Wenn auch knapp, aber halt 1-0 gewonnen. Und das war auch eine sehr gute Leistung. Und du hast recht, auch gegen LSK war es dann ein gutes Spiel von uns. Mhm. Auch wenn man natürlich ehrlich sein muss, dass Tony auch da Leute wie Corvin Behrens zum Beispiel geschont hat. Ah, okay. Und uns auf der Bank und so. Ja. Aber trotzdem haben wir da über weite Strecken ein sehr gutes Spiel gemacht. Uns, glaube ich, sehr, sehr gut verkauft. Mhm. So, dass alle sehr zufrieden waren. Und das hat natürlich viel Selbstvertrauen gegeben, schon für den Saisonstart.
Das hat ihr
so, das hat so den Schub, Welle, so die Schub, Euphorie, die schon da war, Bezirksliga Aufsteiger. Dann klappt es noch in den ersten Spielen, dass du also merkst, du kannst da auch mithalten und hast da Ansätze, die funktionieren. Und dann haben wir es auch gleich in die Liga mit reingenommen. Das hat dann gut funktioniert.
Nun ist es ja so, dass Römstedt sich im Endeffekt durchgesetzt hat, nicht von vornherein. Da war ja Holdenstedt quasi die Überraschung der Saison, so die eher bis zur Winterpause. Habt ihr dann gedacht, so, wir sind jetzt, ihr seid ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, das hört sich zu negativ an, wenn ich sage, ihr habt euch so heimlich auf Platz 2 gespielt, aber es war ja nicht von vornherein so. Es gab ja dann immer Holdenstedt, die noch über euch standen, sozusagen als das Positive. So die Rolle habt ihr ganz gut genossen, so fand ich immer, ne? Was man so hörte, so dass ihr so der Aufsteiger noch seid, der positiv überrascht. Wobei du ja selber sagst, dass ihr intern schon damit ein bisschen geliebäugelt habt, so unter wahrscheinlich unter die Top 3 zu kommen, schätze ich mal, ne? Oder ging es sogar um Aufstieg?
Nein, um Aufstieg ging es nie. Top 3 hätte ich jetzt auch von vornherein nicht gesagt, aber wenn mir vor der Saison einer gesagt hätte, ihr werdet ungefährdet Fünfter, dann hätten wir das natürlich sofort unterschrieben.
Okay.
So. Wenn du dann es einfach schaffst, im Vergleich zu Holdenstedt diese Konstanz an den Tag zu legen, die Holdenstedt ja nun nicht hat, aus unterschiedlichen Gründen. Ja. Und du dementsprechend weiterhin erfolgreich bist, dann schiebst du dich halt langsam auf die Plätze. So. Und damit sind wir sehr glücklich. Wenn du dann da oben bist, willst du vielleicht auch mehr. Aber Fakt ist, man muss auch da die Kirche im Dorf lassen. Das habe ich ja neulich auch einmal ganz deutlich gesagt. Wir sind noch lange nicht bereit für Landesliga.
Nee.
Sportlich nicht, wie auch im Umfeld nicht.
So. Das ist in der Tat eine der Themenbereiche, die wir mit dir besprechen wollten. Wo kann es mit dem FC Heidetal noch hingehen? Ist die Bezirksliga aktuell sportlich wie auch vom Umfeld her das höchste der Gefühle für einen eher kleinen Verein wie den eurigen, wie den euren? Oder könntet ihr die Landesliga stemmen? Was glaubst du? Du hast es eben natürlich schon angedeutet, aber ist im Moment noch zu viel?
Ich meine, das ist alles noch zu früh. Wir müssen da noch ein paar Stellschrauben drehen, um da noch besser zu werden. Der Verein ist wirklich sehr, sehr klein. Was auch Vorteile hat, weil, sag mal, Entscheidungsprozesse bei uns, das sind sehr kurze Wege. Du bist halt ein Fußballverein. Du musst dich nicht, ohne respektlos zu sein, mit irgendwelchen Leichtathleten um irgendwelche Gelder streiten. Es geht um Fußball bei uns. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Aber wir wissen, dass wir uns da noch steigern müssen in allen Bereichen. Und grundsätzlich ist aktuell die Bezirksliga für uns die richtige Liga. Sportlich vom Niveau her sehr interessant, auch mit den vielen Derbys. Mit dann auch jetzt interessanten Spielen, wenn Teutonia jetzt runterkommt zum Beispiel. Da hast du die Hütte voll und da ist eine gute Spannung, gute Stimmung und das passt schon sehr, sehr gut. Also man sagt ja auch immer, das zweite Jahr ist das schwierigere Jahr.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es nur eine Phrase ist. Wir werden sehen und rausfinden und gucken, wo der Weg noch hingeht. Diese Saison war nun sehr gut. Das zu bestätigen wird schon schwer genug.
Weil ihr, wenn ihr auf Platz 2 bleibt, seid ihr die Nummer 5 in Lüneburg. Und das hört sich schon sehr stark an. Ne?
Es hört sich für mich überragend an. Ja. Das ist auch das, was ich den Jungs seit 3-4 Wochen jeden Sonntag sage, um da noch eine Motivation rauszukitzeln. Weil die Gefahr ist ja immer groß, dass man so ein bisschen das austrudeln lässt. Das mag ich überhaupt nicht. Mag ich nie. Sondern ich möchte schon versuchen, eine Saison so konstant wie möglich zu spielen. Und ich habe mal geguckt, wir hatten in der Hinserie 31 Punkte. Aktuell haben wir 24, wenn wir die 2 Spiele noch gewinnen sollten, was unser Ziel ist, wären es also 30 Punkte. Das spricht dann für Konstanz.
Ja.
Und daher wäre ich da so glücklich mit. Und natürlich ist es ein gutes Ziel zu sagen, ich werde die Nummer 2, wenn ich mir dafür nichts kaufen kann. Ja. Aber ich bin in der Bezirksliga der beste Lüneburger Vertreter. Mhm. Das ist ein sportliches, gutes Ziel. Und ich weiß von Andi Vogel vom TSV Gelsenkirchen, dass die natürlich genau das gleiche Ziel haben. Und natürlich, so betteln wir uns im Moment drum. Und das ist auch schön so, weil man muss ja irgendwo sich nochmal einen Anreiz setzen. Und ich finde den gut.
Ja. Und da warst du ja auch schon mal in Gelsenkirchen, ne? Das heißt, da hast du natürlich auch noch viele Leute, die du kennst.
Das ist nochmal eine zusätzliche Motivation. Ja, genau. Das gebe ich auch offen
und ehrlich. Andi Vogel ist ja nun auch dein Co-Trainer damals mitgewiesen.
Definitiv. Definitiv. Genau.
Ja.
Kannst du uns ein bisschen einen Überblick geben, ob die Mannschaft, der Kern der Mannschaft, auch in der kommenden Saison so weiterspielen wird, ob es größere Veränderungen geben wird, sowohl was die Abgänge als auch Zugänge betrifft. Wie ist da so der Stand?
Ja, also zum großen Teil bleiben wir zusammen. Von der Stammformation werden wir leider Michel Kusak verlieren, der für sich sagt, nach dieser schönen Saison, wo er auch zum ersten Mal nach langer, langer Zeit verletzungsfrei war, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und deswegen möchte er ein bisschen Zeit für sich haben und nicht mehr Fußball spielen. Oh, okay. Was ich sehr schade finde, weil er uns sehr, sehr gut getan hat auf der 8, weil er ein ganz, ganz großer Stabilisator war. Ansonsten werden uns einige Spieler aus der zweiten Reihe verlassen, zum Teil aus Altersgründen, zum Teil, weil sie nochmal eine neue Herausforderung suchen oder einfach was anderes machen möchten. So, und da sind wir jetzt am Gucken, dass wir das noch wieder dementsprechend den Kader auffüllen. Nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Es wäre schon schön, wenn man den nächsten Schritt machen würde und nochmal 2, 3 dazu bekommen könnten, die das Niveau so anheben, dass die sagen, die wollen auch definitiv erste Elf spielen und deswegen sitzen 3 auf der Bank, die sauer sind. Mhm. Das wäre das, wo man dieses Leistungsprinzip dann gut umsetzen kann. Das kann ich zum Teil jetzt nicht, wenn sich die manchmal selber aufstellt. Aber das wird halt schwer. Wir bekommen auch ein bisschen Zuwachs aus der eigenen U19, was gut ist.
Die hat wo gespielt, wenn ich fragen darf? Also im Kreis
im Kreis oder Bezirk? Ich meine im Kreis. Ich hoffe, ich mache jetzt da keinen Fehler. Mhm. Da sind gute Jungs mit bei, aber muss man auch dann ganz offen und ehrlich sagen, die brauchen auch Zeit. Mhm. Die müssen dann in Trainingsbetrieben mit eingebaut werden, die müssen Zeit bekommen, um sich entwickeln zu können. Da kann man keine Wunderdinge erwarten.
Ja. Also so wie Neil Haas, ist ja so ein Eigengewächs und hat sich immer weiterentwickelt über die Jahre und du hast immer von ihm geschwärmt, wie so seine Entwicklung ist. Das wäre wahrscheinlich so ein Positivbeispiel für die Jungs, genau. Die, dass es dann vielleicht 1 oder 2 oder 3 gibt, die so seinen Weg gehen könnten.
Ne? Genau. Ja. Neil ist so das Paradebeispiel wirklich. Er hat einmal mit uns trainiert als Eigentlicher und da konnten wir sofort sehen, der kann es packen und er hat auch den Biss, den Ehrgeiz. So klein und schmächtig wie er ist, schmeißt er alles, was er hat, da rein und ist fußballerisch auf einem sehr, sehr guten Weg und dann eine tolle Entwicklung genommen.
Das heißt für dich selber, du hast ja auch schon zugesagt für die nächste Saison, hast du schon eine interne Zielsetzung oder sagst du, nee, also ich will natürlich mit dem Aufstieg in die Landesliga mich im Rheinetal verabschieden, wenn ich dann in die Fußballrente gehe oder gibt's da, ist jetzt etwas böse gefragt, also etwas... Wir kennen uns ja auch schon so sehr lange und man muss dich ja ein bisschen auch mal reizen. Und ich weiß ja, dass du jemand bist, der Stillstand nicht mag, sondern lieber immer neue Ziele sich setzt.
Ja, ist natürlich schwierig, wenn es klappen sollte und man wird am Ende Zweiter. So, was soll man dann als neue Ziele ausgeben? Ja. Viele, mit denen ich mich dann unterhalte, die sagen dann sofort, ja, dann musst du ja Meister werden. Nee, ich muss gar nichts oder wir müssen gar nichts. Wir müssen es erstmal bestätigen. Wir wollen wieder definitiv auch mit der neuen Mannschaft oben mitspielen. Das muss einfach das Ziel sein, weil es soll ja auch Spaß machen. Und Spaß macht es ja nur, wenn man auch erfolgreich ist. Also mir jedenfalls.
So. Gab es denn Spiele, wo du gesagt hast, in dieser Saison, da hätten wir noch deutlich besser uns verkaufen können? Also gibt es 2, 3 Spiele, die ihr verloren habt, wo du sagst, unnötig, hätten wir nicht machen müssen? Oder war es eher so, dass es schon auf dem Optimum war?
Ich glaube, in weiten Fällen waren wir am Optimum. Mhm. Zum Beispiel das entscheidende Spiel in Römstedt, wo wir am Ostersamstag da verloren haben.
Genau.
Da muss man ganz ehrlich sagen, da waren sie einfach deutlich besser und haben absolut verdient gewonnen und auch dann unterm Strich auch die Meisterschaft verdient.
Ja.
Das ist dann so.
Naja, sie sind 10 Punkte vor euch und das zeigt eigentlich schon, dass sie das verdient haben müssen. Also auch da kann man nicht von Glück reden, dass sie jetzt glücklich vor euch stehen oder sowas.
Nein.
Also über die Saison gesehen ist Römstedt da schon der vernünftige Aufsteiger und die wollen ja auch hoch übrigens, ne? Also das war ja auch so, dass auch Anfang des Jahres nochmal klar gesagt, hier, wir wollen die Nummer 1 im Landkreis Lützen sein und wir wollen der Landesligist sein. Und Teutonia ist dann auf einmal nur noch Bezirksligist. Das ist schon.
Da muss man sich erstmal dran gewöhnen.
Das glaube ich auch. Ja.
Die müssen sich dran gewöhnen.
Ja, ja, genau.
Das wird ihnen mit Sicherheit schwerfallen.
Das wird nicht einfach für Teutonia, das glaube ich auch. Ja. Gut, aber Mannschaften wie Barum oder Gellersen, die jetzt kurz hinter euch sind, auch Küsten als der Beste aus dem Lüchow-Dannenberger Bereich, die werden natürlich im nächsten Jahr auch nicht Fünfter oder Sechster werden wollen. Und Gellersen spricht immer auch intern davon, höre ich so, dass dann da vielleicht auch der Aufstieg in die Landesliga wieder kommen soll. Ne? Also es heißt nicht automatisch, dass es für euch leichter wird oder das zu bestätigen allein schon.
Genau, das alleine reicht schon. Ja. Das wird schon schwierig genug. Aber das macht es auch interessant, sich mit solchen Gegnern dann zu messen und zu gucken, kann man es bestätigen? Ist man auch mal wieder so gut? Hat man wieder so viel Glück mit Verletzungen und Ausfällen, da hängen ja ganz, ganz viele Dinge daran.
Du hast es ganz richtig gesagt, nur wenn man in einer Saison möglicherweise dann den zweiten Platz belegt hat, kann nicht von außen verlangt werden nach dem Motto, naja, jetzt kannst du ja nur noch Meister werden, was willst du sonst noch? Also eine solche Saison zu bestätigen, wäre schon aller Ehren wert. Das muss man dann auch erstmal hinkriegen und von daher ganz klar, da muss man dann vielleicht den einen oder anderen, wir hören das auch von anderen Trainern in anderen Sportarten, wenn es in der Supersaison gab, dann hieß es, naja, jetzt geht ja nur noch die Meisterschaft oder der Europapokalsieg oder sonst irgendwas. Und wir sagen, hey Leute, ne, wir haben eine super Saison und wenn wir sowas in der Art nochmal wieder hinkriegen, sind wir super aufgestellt. Also das sind dann immer so diese Sachen. Olli, wir kommen so ein bisschen zu deinem fußballerischen Werdegang. Mhm. Du bist seit mehr als 30 Jahren jetzt im Trainerbusiness. Mhm. Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen zu deinem Werdegang. Du hast auch selber gespielt, du hast vorhin schon gesagt, wo du begonnen hast. Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen zu deinem, wie der Fußball dich gekriegt hat, sozusagen.
Gekriegt hat mich der Fußball über meinen Vater, der selber auch jahrzehntelang Trainer war. Und Fußball war bei uns in der verrückten Familie oder in der fußballverrückten Familie immer die Nummer eins. So dass er mich auch schon im Jugendbereich trainiert hat. Vorhin hatte ich ja gesagt, Beetzendorf, aber es war ja die erste Herrenstation. Also angefangen habe ich damals in Scharnebeck als als Fünfjähriger in Scharnebeck angefangen mit Fußballspielen. Da kommt auch Verwandtschaft noch her. Mein Vater war dann da Trainer. Dann ging es dann über Eintracht Lüneburg habe ich gespielt. Ich habe beim VfL gespielt. Ich habe bei Ilmenau ein Jahr gespielt. So in der Jugend so ein bisschen hin und her gewechselt auch, wo es dann passte. Und bin dann nach der Station Beetzendorf, was dann mein erstes Herrenjahr war, auch mit meinem Vater an der Linie, sind wir dann beide danach zum TSV Westergelassen gewechselt, den es ja gar nicht mehr gibt, wo ich ja mittlerweile auch heimisch bin mit meiner Frau und meiner Tochter. Hab dann da noch Bezirksoberliga gespielt, noch mit einigen Größen wie Jürgen Hövermann und Peter Finke. Und
mit denen hast du noch zusammen gespielt?
Mit denen habe ich noch zusammen gespielt.
Das heißt, du warst der Wasserträger für sie oder was war deine Position?
So ungefähr. Ja, okay. Ja. Ich war so ein Arbeitstier im Mittelfeld. Ja. War ja dann gerade erst 19 und die waren ja schon jenseits der 30. Ja.
Okay.
Das war natürlich schön, von denen zu lernen, mit denen zu spielen, mit denen Spaß zu haben.
Ja.
Aber leider war es dann ja auch langsam schon die Phase, wo es so ein bisschen bergab ging. Wir haben es dann, glaube ich, nochmal gehalten in der Bezirksoberliga ein Jahr. Mhm. Und dann ging es langsam immer weiter runter. Mir persönlich dann leider auch. Ich hatte immer starke Knieprobleme. Das ist vor kurzem bereits zum 7. Mal operiert. Und deswegen habe ich dann einfach für mich die Entscheidung getroffen.
Zum siebten Mal bist du am gleichen Knie?
Immer am gleichen Knie 7 Mal. Und dann war auch schon während der aktiven Zeit war dann, hat sich dann erledigt. Das machte dann keinen Sinn, wenn du auch nicht mehr richtig fit wirst. Nee. Hab dann für mich entschieden, dann hörst du halt auf, aber du kannst nicht ohne Fußball. Das war von vornherein klar. Und deswegen habe ich beim TSV Westergelassen damals dann noch Vorstandsarbeit sogar betrieben, war damit noch Fußball-Lockmann, um ein bisschen dran zu bleiben. Und habe mich dann entschlossen, meine Trainer-B-Lizenz zu machen in Basinghausen. Und dann war für mich klar, das ist der Weg. Da kannst du dem Fußball verbunden bleiben. Und das möchte ich gerne machen.
Und dann zu der Zeit wahrscheinlich auch schon, waren alle überhaupt glücklich, dass es junge Leute gibt, die eine Trainerlizenz machen. Also suchen sie eine Aufgabe und das war dann die zweite Herren zuerst.
Genau, das war zuerst TSV Westergelassen 2 in der ersten Kreisklasse. Mit ganz, ganz viel Spaß. Natürlich habe ich versucht, das, was ich da bei der Lizenz gelernt habe, ein bisschen zu vermitteln. Die haben sich auch gefreut darüber. Es war aber fast ein bisschen zu schwierig, das umzusetzen, was man sich da vorgestellt hat. Und trotzdem habe ich das 4 Jahre lang gemacht.
Okay.
Weil wir einfach viel Spaß hatten als Buben miteinander. Und es war auch sehr, sehr lehrreich. Hab dann danach den nächsten Schritt gemacht, hab Westergelassen 1 damals übernommen, die erste Herren. Das hat im ersten
Kreisliga, ne?
Kreisliga, genau. Ja. Das hat im ersten Jahr ganz gut geklappt. Im zweiten Jahr dann leider zum Ende nicht mehr so. Und hab dann so ein bisschen selber an mir gezweifelt. Die Ergebnisse haben nicht mehr gepasst. Und weil mir der Verein viel zu sehr am Herzen lag, habe ich dann einfach im März 2000 gesagt, so, jemand anders kann es vielleicht besser machen und dann lass uns das bitte hier beenden. Vielleicht schafft es jemand mit anderer Motivation, mit anderen Ideen, die Mannschaft dann noch vor dem Abstieg zu retten. Und habe dann Pause gemacht, ein paar Monate. Dann kam ein etwas überraschender Anruf von Ulf Henning seinerzeit.
Ulf vom MTV?
Ja, Ulf dann Trainer der ersten Herren wurde damals in der Bezirksliga. Nach dem Aufstieg. Den Dieter Okren da noch
geschafft hat.
Genau.
Ja.
Dann war ich Co-Trainer bei Ulf. Im zweiten Jahr haben wir es dann gleichberechtigt gemacht und im dritten Jahr war ich dann Cheftrainer. Zusammen mit Peter Schirmacher, der da auch noch gespielt hat. Das war dann mein spielender Co-Trainer, weil wir beide auch zusammen die Lizenz gemacht haben.
Peter hat die Tore geschossen und du hast gesagt, lauf Peter.
Ja, genau. So, und danach war es dann der Fall, dass ich gesagt habe, ich mache mal ein Jahr mal Pause.
Das war dann, wenn ich dich einmal unterbrechen kann, hat dann Volker Harms und so noch beim MTV gespielt?
Ja,
war das,
zum Teil.
Der war ja dann sogar älter als du, glaube ich, oder knapp. Also ihr wart dann fast gleich alt, ne? Und auch Peter Schirmacher ist ja so unser Alter, so Mitte ja, 50. Und
Peter ist 3 Jahre jünger. Volker weiß jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf.
Genau. Okay. Ja, aber so. Aber das heißt, du hattest natürlich so nicht so dieses 10 Jahre älter oder 20 Jahre älter oder so, sondern fast, das ist natürlich auch spannend eigentlich, ne?
Das war eine super spannende Phase.
Ja. Sören Hilmer war bestimmt dann auch
bei dir. Sören Hilmer war auch noch mit bei mir, ja.
Okay, gut. Sören ist natürlich älter.
Genau. Ihn nochmal als Spieler hattest und später hast du ihn als Konkurrenten an der Linie.
Und war er lauffaul? Also war das ja immer
wieder. Ja, er war lauffaul, definitiv. Und trotzdem war er gnadelnder Fußball mit einer unglaublichen Technik. Du wirst dann andere nie lernen, was Sören am Fußball.
Ja.
Ist einfach so.
Ja, aber cool, das ist ja witzig. Wie ist Ulf auf dich gekommen? Also warum hat er dich angerufen?
Musst du ihn mal fragen.
Ja.
Weiß ich auch gar nicht
mehr. Weißt du gar nicht mehr.
Schon so lange her. Also wir kannten uns schon so, ja. Mhm. Auch über meine Eltern, auch über Hartwig
damals. Ja.
Ja. Kann ich dem Nachhinein gar nicht mehr sagen. Okay. Schon so lange her.
Ist ja witzig, ja, genau. Ja. Aber dann bist du vom MTV, hast du dann eigentlich eine Pause gemacht? Du
dann
bist 2004 beim MTV dann gegangen. Bist du gegangen worden eigentlich? Oder?
Nein, nein. Ich habe dann nach 3 Jahren haben wir gesagt, so jetzt reicht es.
Okay.
Es war kein Ausschluss.
Ja, kein Ausschluss.
Okay. Und dann habe ich mal ein Jahr Pause gemacht.
Ja.
Hatte dann wieder Lust. Hab dann in Remstadt angefangen, in der Kreisliga. Mhm. Das ist ja dann auch durch die räumliche Nähe mit Westergelassen gekommen.
Ja.
Und ich kannte auch eine ganze Menge.
Da hast du auch Pipo dann das erste Mal.
Da habe ich Pipo schon das erste Mal mit dabei gehabt. Dann kam er, glaube ich, noch von Eintracht, aber war Eintracht 1 noch mit dabei und habe ihn einfach zurückgeholt.
Ja.
Da habe ich es dann 3 Jahre gemacht. Und dann kam die bisher längste Zeit. Da bin ich zum SV Ilmenau gewechselt. Mhm. Wo ja auch mein Vater früher Trainer war. Mhm. Auch da war eine Beziehung, dass man da eine Menge Leute schon kannte. Meine Frau kommt aus Mellweg. Mhm. Und das waren dann unterm Strich nachher 6 schöne Jahre.
Da weiß ich noch, da gab es dieses Aufstiegsspiel in Uelzen, ich meine auf der Teutonia-Anlage, genau, gegen
Eintracht Celle.
Ja, genau, Zellemann, um den Aufstieg in die Bezirksklasse oder Liga? Ich glaube, es war...
Nee, Landesliga.
Ach ja, genau.
Dann wir waren ja Bezirksligist.
Genau, ihr wart Bezirksligist und es gab immer die Aufstiegsspiele in die Landesliga,
genau.
Die gegen die anderen Staffelkonkurrenten, Und das habt ihr, glaube ich, knapp verloren, Oder hoch verloren? Nö. Auf jeden Fall habt ihr es verloren, das weiß ich
verloren
noch.
Verloren haben wir es. Ist auch schon lange her, ich glaube 3-1.
Ja. Aber es war ein Spiel, was lange sehr offen war. Und
ja, aber die waren schon
gut. Die waren schon gut.
Ja. Also es war aber ein schönes Erlebnis mal vor, über 1000 Leuten da in Uelzen zu spielen.
Genau.
Das war schon was Besonderes.
Ja, weil das weiß ich noch. Das waren auch mal für mich, da war ich auch noch relativ jung als Redakteur und durfte dann da hin und drüber berichten. Das war dann wirklich so, dass ich dachte, wow, über 1000 Leute bei so einem Spiel und diese Relegationsspiele hatten ja immer so ein besonderes Flair und waren immer besonders. Und das dachte ich, als ich über deine Highlights so in deiner Trainerkarriere sprach, nachdachte, dass das sicherlich mit dazugehört hat, auch wenn es negativ ausgegangen ist, oder?
Ja, aber trotzdem, das ist ein Erlebnis, was man ja nicht so häufig mit erleben darf.
Ja.
Das war schon wirklich herausragend, definitiv. Mhm. Den ganzen nochmal dran. Da haben wir schon die Nacht davor nicht gut geschlafen.
Das war auch, der hat auch Steffen Hattendorf und so noch da gespielt beim SVI, ne? Und
genau.
Das war eine tolle Mannschaft, die ihr da
definitiv hattet.
Und Kölli und so, ne? Und
Sammy Holoda, David Heck.
Genau. Bernd Höbermann, dein Co-Trainer.
Genau, und, genau.
Ja, das war schon eine coole Zeit. Aber der größte Erfolg in der Station danach in Gellersen, als ihr Bezirkspokalsieger geworden seid, ist das vielleicht noch höher einzuschätzen oder wie würdest du es sehen?
Also davor muss man ja noch sagen, dass wir ja in der letzten Saison bei Ilmenau ja den Landesliga-Aufstieg geschafft haben.
Genau. Sportlich, ohne Relegationsspiel.
Genau. Das war ja dann auch nochmal ein Highlight.
Ja.
Und dann natürlich in Gellersen Bezirkspokalsieger zu werden, in Süden auf der Heimanlage, auch vor, glaube ich, 800 Leuten oder wie viel da waren.
Ja.
Nicht nach der Elfmeterschießen, sondern einfach nach 90 Minuten. Da kriege ich auch noch Gänsehaut. Das war wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Ja. Das muss man ganz ehrlich zugeben. Ja. Zumal ja auch noch diese Geschichte war, dass wir da, weiß ich noch, Sebastian Klippertz von Anfang an haben spielen lassen. Mhm. Wir standen vor der Entscheidung, den erfahrenen oder den jungen Spieler. Mhm. Und wir haben wirklich im Trainerteam an dem Tag entschieden, nein, wir lassen Klippi spielen, wir wollen erstmal den erfahrenen nehmen. Der war nicht fit an dem Tag. Und dann kommt Klepi in der Halbzeit auf uns zu und sagt, Uli, es macht keinen Sinn, wir müssen tauschen.
Okay.
Und dann haben wir Patrick Kühn gebracht.
Mhm. Und der,
wird dann eingewechselt und macht beide Hütten.
Ja, genau.
Das sind Geschichten, die schreibt nur der Fußball.
Wollte ich gerade sagen, du hast mir die Worte aus dem Mund genommen.
Ja, es ist einfach so. Und
wenn Klepi selber nicht auf euch zugekommen wäre, hättest du es vielleicht, oder hättest du ihn vielleicht nicht gewechselt?
Hypothetisch, aber ich glaube schon, weil man das schon gemerkt hat, dass er nicht fit war. Mhm. Und Paddy hat das gut gemacht gehabt in den Wochen davor. Er wusste auch, wo das Tor steht. Und dementsprechend hat er sich und uns dann damit belohnt. Und das war einfach toll. Das waren Erlebnisse und Emotionen. Das war unglaublich.
Da wurde bestimmt auch 5 Minuten danach gut gefeiert, ne? Also in Süder-Gellersen, beim Mannschaftsfeiern beim TSV Gellersen, das war ja nicht nach 5 Minuten vorbei, sondern zog sich schon mal etwas länger hin.
Und mein Problem an dem Abend war, dass ich nur 3-mal Wechselkleidung mitgenommen hatte. Und das war natürlich zu wenig.
Das heißt, viele Bierduschen und
so.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Kannst du deine schönsten Stationen und deine schwierigsten Stationen benennen? Trainerstationen?
Also Ilmenau war bisher auf Sicht schon die schönste Station. So vom Ganzen drum und dran, vom Umfeld, von den Leuten, von Organisationen, vom Verein, mit allem, was dazugehört, mit dieser tollen Mannschaft, die man da über Jahre betreut hat. Wenn ich mal bedenke, dass ein Steffen Hattendorf, den habe ich bekommen, aus der A-Jugend rauskam. Mhm. Und durfte ihn die Zeit lang begleiten. Und ich sage immer noch wieder, das Weiße Haus, einer meiner Lieblingsspieler. Und was er für eine Entwicklung genommen hatte, das ist einfach unfassbar. Das war mit Sicherheit eine der schönsten Zeiten. Heidetal ist jetzt auf gleicher Stufe, möchte ich auch ganz ehrlich sagen. Das ist meine sportliche Heimat, die ich da gefunden habe. Wenn ich ins nächste Jahr gehe, dann ist das der Verein, wo ich dann auch die längste Zeit wirklich verbracht habe. Das ist dann schon wirklich eine sportliche Heimat, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle, auch mit allen drum und dran. Und ja, alle Stationen, wo ich für mich den Eindruck habe, dass ich gescheitert bin. So, und das war halt die Geschichte am Anfang mit Westergelassen, was aber auch mal ganz gut tut, wenn man so eine Erfahrung, glaube ich, hat. Ich habe auch in Remstedt damals hingeworfen, weil mir da viele Dinge nicht passiert haben. Und da war ich dann sehr, sehr konsequent. Einige haben gesagt, du spinnst, du hättest das zu Ende machen müssen. Aber wenn ich mich da nicht wohlfühle, mit einigen Dingen nicht zufrieden bin, nicht einverstanden bin, damit nicht leben kann, dann muss ich da einen Schritt setzen. Und die Geschichte mit Egestorf tat mir unterm Strich auch sehr leid, weil es eigentlich überragend war. Es ist ein toller Verein. Ich hatte ganz viele liebe Leute um mich rum. Ich hatte ein tolles Trainerteam da, ganz besonders mein Co-Trainer Timo Weselmann, der mir eigentlich Tag und Nacht helfen wollte, wenn irgendwas gewesen wäre.
Ja, dann grüßen wir ihn doch.
Dann grüßen wir ihn, liebe Grüße an den neuen Trainer vom TSV Urteil, der so unfassbar erfolgreich ist, seitdem er da eingestiegen ist. Das tat dann auch weh, dass es dann so zu Ende gegangen ist.
Ja.
Das sind dann schon Stationen, wo man meint, hätte es auch besser laufen können, hätte ich vielleicht andere Dinge besser machen müssen. Aber es ist müßig, es passiert. In 30 Jahren ist man nicht immer nur auf der Erfolgswelle. Es kommen auch mal ein paar Dellen mit dazu.
Das gehört zum Leben dazu, ne? Wenn es anders wäre, wäre es ungewöhnlich
und unnormal.
Genau. Wobei es spannend ist, dass genau gerade die Station ist, die nicht im Landkreis Lüneburg liegt, ne? Also das ist, glaube ich, wahrscheinlich eher Zufall.
Ich glaube auch, dass es Zufall ist.
Also das hat damit wahrscheinlich wenig zu tun, ne?
Glaube ich gar nicht.
Ja.
Sehr interessant finde ich das, was du jetzt schon mehrfach gesagt hast. Du bist offenbar jemand, du hinterfragst dich offenbar häufig eben selbst reflektiert, du bist wahrscheinlich auch sehr selbstkritisch dir gegenüber und du bist niemand, der an dem Trainerstuhl klebt, sondern wenn du das Gefühl hast, hier sind entweder Dinge, mit denen ich nicht leben kann, da muss ich ein Zeichen setzen, oder aber ich habe das Gefühl, wir kommen hier nicht weiter. Vielleicht macht jemand anders, aus welchen Gründen auch immer, hat mehr Erfolg, anderen Zugang. Dann bist du auch bereit, die Konsequenzen zu ziehen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber das gehört zu dir als Trainertyp und zu dir als Mensch? Fragezeichen.
Ja. Also ich sage immer ganz deutlich, ich weiß genau, was ich kann. Und ich weiß auch viel besser, was ich nicht kann. So. Und deswegen konzentriere ich mich auf das, was ich ganz gut mache. Überhaupt meine ganze Trainertätigkeit. Ich mache, glaube ich, ein bisschen anders als andere Kollegen. Ich habe so einen Ansatz gefunden, den ich eigentlich in jedem Verein, in jeder Mannschaft versuche, irgendwo zu kopieren. Und auf die Jahre hat der Erfolg mir da recht gegeben. Es funktioniert. So, ich bin jemand, der nie fehlt, der immer vorbereitet ist, der, glaube ich, das auch immer vernünftig vorlebt, wie er sich das vorstellt, wie man in einer Gruppe miteinander umgeht. Henning Wischmann hat mir gesagt, zu dem Zeitpunkt, als ich zurückkommen sollte zu Heidetal, ich sage, warum soll ich denn zukommen? Was ist denn das, was mich vielleicht auszeichnet? So sinngemäß. Und dann kam als erstes deine Verlässlichkeit. Mhm. So. Und das versuche ich immer rein zu transportieren. Ich bin da manchmal enttäuscht, wenn es von den Spielern nicht so zurückkommt, weil ich glaube, ich gebe immer 100%, jeden Dienstag, Donnerstag, Sonntag. Und das ist dann manchmal schade, aber häufig ist es mir auch gelungen.
Ist denn dieses Thema Verlässlichkeit auch ein Problem, was mit den Jahren zugenommen hat bei den Fußballern? Also wenn ich jetzt an mich persönlich denke, wenn man Fußball gespielt hat, dann war man an den Wochenenden da und in den Ferien oder in der Spielpause, dann ist man nicht da gewesen. Und da gab es noch nicht drei Geburtstage, wenn die Oma immer 80 geworden ist, dreimal im Jahr. Manchmal habe ich das Gefühl, dass diese Verlässlichkeit nicht mehr an Position 1 steht bei der jetzigen Generation Fußballer.
Sehe ich nicht ganz so schlimm.
Okay.
Also es sagen ja ganz viele immer, früher war alles besser.
Ja, das ist ja
früher war es anders.
Ja, genau.
Es war nicht besser. Ja, so. Und wir haben aktuell, denke ich, schon eine Mannschaft, wo ich wirklich weiß, warum die Leute nicht da sind. Mhm. Und da muss ich mir keine Gedanken machen, ob die Oma das zweite Mal im Jahr Geburtstag hat.
Okay. Ja.
Das funktioniert schon ganz gut.
Okay. Aber haben sich die Spieler, wir haben davon gesprochen, wie lange du schon Trainer bist, hat sich das trotzdem geändert? Also ist ein Fußballer, der im Jahr 2005 18 gewesen ist, anders als 2024? Also fußballerisch, beziehungsweise was die Prioritätensetzung angeht, oder spielen die immer noch alle gern Fußball und ist es?
Ich würde es nicht pauschalieren. Mhm. Also wir haben Leute im Kader, für die zählt nur Fußball. Mhm. Und dann gibt es natürlich aber auch Spieler, die da vielleicht mal eine andere Prio setzten oder es nicht ganz so eng sehen in dem Moment. Aber so grundsätzlich immer wieder zu sagen, es ist alles weniger geworden, da möchte ich mich nicht anschließen.
Weil es gibt ja dieses, gerade in Landesliga-Kadern, dass da fast immer 30 Leute sind, die dann teilweise eigentlich theoretisch nie hätten spielen können, aber auch immer nur an den Spieltagen 15 bis 18 da sind. Das ist bei deiner Mannschaft dann ja die Ausnahme, ne? Oder beziehungsweise nicht so.
Nee.
Und du brauchst auch keine 30 Personenkader.
Dem kannst du ja auch gar nicht gerecht werden.
Ja.
Find's ja so schon schwierig. Hm.
Ja, aber die Trainer, also wir haben ja nun diese ganzen Gespräche mit den Landesliga-Trainern gehabt, die haben ja alle fast gesagt, man braucht fast 30, weil an den Wochenenden sind sie dann nicht da oder trainieren lieber mit, aber an den Wochenenden machen sie was mit ihrer Freundin oder so. Und das fand ich schon sehr interessant, weil gerade Landesliga ja noch ein höherer Anspruch eigentlich als Bezirksliga oder Kreisliga ist und oft dann eben auch dreimal in der Woche Training, aber dass dann trotzdem du 30 Leute brauchst, um eine vernünftige erste Elf immer auf dem Rasen zu haben. Widerspricht sich eigentlich für mich, finde ich.
Ja, brauchen wir zum Glück nicht. Wir haben insgesamt, glaube ich, sogar nur 24 eingesetzt über die ganze Saison. Und das sind auch nur Jungs aus unserem Kader. Ich brauchte keine Anleihen, irgendwo machen bei der alten Herren oder bei der zweiten Herren. Ja, es fehlen auch mal zwischendurch mal welche, aber wir haben es immer geschafft, diese 14, 15, 16 oder teilweise auch 18 Mann zusammenzukriegen. Mhm. Wir hatten auch Situationen, wie ich sie noch nie hatte, dass du ja am Kader so schrauben musstest am Wochenende, dass du zwei Leuten sagen musstest, ihr könnt noch nicht mal in den Kader. Mhm. Auch die Situation war da. Also du darfst ja nur 18 nominieren. Ja,
genau.
Du darfst dabei, da hast du dann 7 Leute draußen, aber darfst du auch nur 5-mal wechseln. Das heißt, 2 würden ja sowieso nicht zum Einsatz kommen, wenn du überhaupt 5-mal wechselst.
Ja.
Und dann stehen noch 2 draußen und sagen, ich durfte noch nicht mal in den Kader.
Ja. So. Schwierig.
Da muss man auch mit umgehen.
Naja, klar, das ist sind keine einfachen Gespräche.
Nein.
Wenn du fährst nach Küsten und dann sitzt XY die ganze Zeit auf der Bank und macht sich nur ein bisschen warm und fährt nach Hause und sagt,
Und dann ja auch bei dem Anspruch, den ich oder den wir ja auch alle selber haben, hoffentlich, wir wollten ja die Saison so erfolgreich wie möglich bestreiten. Also, das wissen die auch, haben wir dann schon immer Wert drauf gelegt, dass die besten oder die zu dem Zeitpunkt wirklich besten Spieler auch auflaufen. Und so Goodwill-Aktionen da nochmal zu sagen, jetzt darf der heute mal spielen und der mal spielen, das finde ich ist dann nicht Bezirksliga. Das geht dann vielleicht eher in den unteren Bereich, wo man sagt, da sollen alle Spaß haben und jeder soll seinen Teil haben. Ja. Aber Bezirksliga oben ist es dann auch schon ein bisschen mehr der Leistungsgedanke.
Ja, klar.
Und deswegen haben wir das auch so umgesetzt. Und das ist dann schwierig, wenn dann auch, wie du sagst, einige mitfahren und gerade nach Küsten oder nach wohin auch immer, du hast eine weite Fahrt und kommst dann nicht zum Einsatz, dann gibt's auch mal Gespräche unter der Woche.
Ja.
Warum war das so? Da musst du versuchen, das vernünftig zu erklären. Und das ist nicht immer einfach.
Du bist, wie gesagt, seit gut 30 Jahren als Trainer aktiv. Was reizt dich nach wie vor, diesen Job auszuüben? Was ist das Schöne daran? Was Begeisternde für dich?
Ich sage immer, Fußball ist das Schönste auf der Welt. Es gibt für mich nichts Schöneres und es gibt für mich auch nichts Wichtigeres als diesen Teamgedanken mit den Leuten auf dem Platz, aber vor allem auch für mich jetzt mit meinem Team drumherum, dafür zu sorgen, dass alles funktioniert, dass organisiert ist, dass wir zusammen Spaß haben. Und jetzt bin ich 56 geworden vor wenigen Tagen und dann hast du oder 18 oder 19 Jahre um dich rum. Es hält dich auch jung, du kommst auch manchmal mit den Sprüchen nicht so ganz klar, was da kommen muss, aber nachfragen, was bedeutet das jetzt? Aber es ist irgendwo schön und es ist immer noch bei uns irgendwo eine Routine, auch in der Familie. Es ist völlig klar, Sonntagmittag geht's los und Sonntag frühen Abend, wie auch immer, bist du wieder zu Hause mit guter Laune oder dann bei Niederlagen mit schlechter Laune.
Kannst du denn besser Niederlagen verarbeiten als früher?
Wenn der Gegner besser war, bin ich der Erste, der es akzeptiert. Okay. Was ich nach wie vor nicht gut verknusen kann, ist, wenn wir nicht das abrufen haben, was wir eigentlich drauf haben. Mhm. Oder wenn wir einfach die falsche Einstellung in den Tag legen. Dann kann ich schon auch sehr sauer sein. Aber versuche das immer dann auch auf der Fahrt nach Hause dann schon mal so wegzudrücken, dass wenn ich zu Hause bin, dass es dann nicht mehr so ist. Aber es hält einfach noch jung. Es macht mir immer noch Spaß, wobei auch meine Zeit endlich ist. Das wird langsam wird es zu Ende gehen. Das wissen wir auch. Das wissen auch alle Beteiligten drumherum. Wir haben ja jetzt nochmal eine Änderung im Trainerteam für die nächste Saison. Es kommt ja Philipp Karbowski mit dazu. Bernd Höbermann bleibt auch Co-Trainer, aber zieht sich noch ein bisschen mehr in den Hintergrund, mehr zurück. Und Pibo wird mich dann mehr unterstützen, auch in der Trainingsarbeit. Und der ist ja nun 20 Jahre jünger, sprich eine andere Trainergeneration. Er hat mit André Schulz zusammengearbeitet und Reppenstedt, von dem ich eine ganz, ganz hohe Meinung habe. André Schulz ist ein Fußballfachmann hoch drei, wo ich die Hoffnung habe, dass Pibo da auch ganz, ganz viel mitgenommen hat und vielleicht versucht, das bei uns auch ein bisschen mit reinzubringen, einfach nochmal eine andere Farbe mit reinzubringen ins Training, in die Ansprache. Weil wenn man so lange da ist und die Mannschaft sich nicht so doll verändert, dann ist ja auch immer die Gefahr, dass sich Dinge einschleifen. Ja, klar. Dem wollen wir natürlich entgegenwirken. Und Pipo soll bei mir kein Hütchenaufsteller sein und nur ja und nein sagen, sondern er soll schon sehr, sehr aktiv damit bei sein. Er freut sich auf die Aufgabe, er freut sich auf den Verein. Und wir schauen mal, wie alles funktioniert. Vielleicht, sage ich ganz offen und ehrlich, habe ich ja schon meinen Nachfolger ins Boot geholt. Und dann das könnte
das Optimale,
es...
Ja.
Das wäre das Optimale und was dann ja nicht bedeuten würde, dass ich dann da mich verabschiede, sondern es gibt schon noch zu Zeiten, wo Uli am Leben war, noch haben wir immer mal darüber gesprochen, ob ich mal in den Vorstand mitgehe, ob ich vielleicht Teammanager mache, ob ich Fußballobmann mache oder irgendwo meine Tätigkeit beim FC Heidenheim noch weiter fortführe und da Teil dieser Gruppe noch bleibe. Mhm.
Machst du eigentlich noch Verbandsgericht und sowas? Das hattest du auch noch mit dem Uli.
Nee, Sportgericht im Kreis habe ich gemacht.
Was
genau. Aber das ist auch schon lange her.
Ach so, lange her.
Okay. Uli, erstmal bis hierher. Herzlichen Dank für das
nette
Gespräch. Wir machen gleich noch ein bisschen weiter. Nächster Programmpunkt bei uns ist jetzt aber eine Rubrik.
Wow, das hat uns beeindruckt.
Ja, wir wollen nochmal über den LSK sprechen. Der LSK hatte ja das Bezirkspokalfinale dramatisch verloren im Elfmeterschießen. Schien sehr frustriert danach zu sein. Waren sie auch. Ist ja auch logisch, wenn man so knapp davor ist und scheitert und eben nicht wie du, Olli, den Pokal in der Hand halten konnte, sondern als Verlierer vom Platz gehen mussten. Haben danach aber sehr positiv jetzt wieder überrascht, haben erst Cuxhaven 3-0 geschlagen, war eher ein Aufbaugegner zur richtigen Zeit, aber super. Und haben dann jetzt am Wochenende Pfingsten erst den TuS Nezel klar geschlagen und auch gegen den SV Lindwedel Hupe quasi das Spiel um Platz 2 gewonnen und für sich entschieden. Und wenn alles normal läuft, laufen sie auf Platz 2 der Landesliga ein. Das fanden wir als Positives, dass man das mal erwähnt, das hätte auch anders ausgehen können, dass man austrudeln lässt und wir fanden, dass das nochmal ein Ausrufezeichen, ein positives für den LSK sein sollte, dass wir das sehr honorieren, was sie da gemacht haben.
In der Tat, denn die Mannschaft oder beziehungsweise nach dem verlorenen Elfmeterschießen gegen Hasefeld, da war wirklich richtig miese Stimmung, beziehungsweise die waren alle richtig down und richtig traurig, ganz klar. So ein Finale dann so zu verlieren, das ist maximal unglücklich. Dann so zurückzukommen, das zeugt tatsächlich von Mut, von Charakterstärke.
Ja. Spricht für den LSK, spricht, glaube ich, auch für Torni, ohne ihn genau zu kennen. Aber ich schätze ihn auch so ein, dass er mit sowas nicht zufrieden ist, dass sich das irgendwie austrudelt, dass er es immer wieder schafft, sie noch weiter zu kitzeln, zu motivieren. Und so ein sehr, sehr positives Erscheinungsbild dann zum Ende der Saison abzugeben. Respekt, tolle Leistung.
Finde ich auch. Ja, das zwischendurch. Jetzt wollen wir aber nochmal auf deinen Club, auf den FC Heidetal zurückkommen, denn noch seid ihr ja nicht offiziell Zweiter. Ihr braucht theoretisch noch 4 Punkte aus den letzten beiden Spielen. Ihr spielt noch in Scharnebeck und zu Hause gegen Adendorf. Und ja, wer guten Fußball sehen will, wer das Gefühl Ilbecker Waldstadion mal live erleben will, wer besser mit dem Fahrrad kommt, damit er keine Probleme mit dem Parken hat, kann wann zu euch kommen zum Saisonfinale?
Ja, zunächst spielen wir am Freitag, den 24. um 19:30 in Scharnebeck. Da wollen wir den Grundstein legen, um dann am letzten Spieltag, das ist dann der 1.6. um 16 Uhr, ja, spielen wir dann in Ilbeck gegen den TSV Adendorf. Da werden wir uns noch über tatkräftige, lautstarke Unterstützung freuen, die uns nach vorne schreien, damit wir dieses Ziel Platz 2 auch dann definitiv gemeinsam erreichen.
Das ist dann der letzte Spieltag, der genau zeitgleich von allen Mannschaften ist. Die Entscheidung, da geht es ja nur noch im gewissen Sinne darum, ob Emmendorf oder Reppenstedt wahrscheinlich der dritte Absteiger sind. Ne? Die Roscher haben alle Spiele jetzt verloren über Pfingsten, werden mit 20 Punkten und auch Barendorf mit 21 Punkten wahrscheinlich ist eher schwierig haben. Dein Tipp vielleicht zum Abschluss, Reppenstedt oder Emmendorf?
Ich glaube, dass Reppenstedt sich halten wird. Mhm. Da scheint mir noch mehr Qualität zu sein. Bei Emmendorf geht die Kurve sehr nach unten. Ja. Das haben jetzt schon wieder wichtige Spieler gesagt, dass sie den Verein verlassen. Und ich glaube, da geht leider ein bisschen was den Bach herunter.
Okay. Also bei Emmendorf denkt man natürlich sofort immer an die Silbermänner von ja, Benny Silbermann, der ja auch immer noch Leistungsträger dort ist. Ne? Das ist ja, ja auch eine wahnsinnige Leistung, die er persönlich jetzt gebracht hat.
Aber, über 40, glaube ich.
Ne? Genau, über 40 und spielt immer noch Bezirksliga. Das ist schon, habe ich großen Respekt vor.
Ich auch, aber ja, jetzt auch mit dem Zeitpunkt, dass sie dann schon die zweite Herren abgemeldet haben, ja, und solche Geschichten. Das spricht nicht unbedingt für die ganze Situation. Leider, sehr leider, sehr schade. Ja.
Werfen wir noch einen Blick über den Tellerrand. Ein großes Ereignis steht noch bevor im Fußball, aber schauen wir noch mal im überregionalen Fußball vorbei, Olli. Du hattest mit deinem Lieblingsverein jetzt keine ganz einfache Saison. Du bist Fan von Borussia Mönchengladbach. Wie ist das gekommen? Die meisten Fans hier in der Region, mehr regional, HSV oder St. Pauli oder ich weiß nicht. Du bist Borussia Mönchengladbach-Fan. Nichts dagegen, alles gut. Wie ist es dazu gekommen?
Nein, ich bin Baujahr 68. Das heißt, als man Fußball im Fernsehen so richtig verfolgt hat und verstanden hat, war so die Zeit, wo Gladbach und Bayern sich gebettelt haben. Weiß mir nicht mehr genau, wie es gekommen ist, aber auf jeden Fall ist das Pendel nicht zu Bayern ausgeschlagen, sondern zu Gladbach.
Was dich ehrt übrigens.
Ja, vielen Dank.
Es gibt genug Bayern-Fans hier.
Ja, genau. Und bin ich immer bei geblieben. In guten wie in schlechten Zeiten. Zwischenzeitlich waren die Zeiten mal richtig schlecht, als wir in der zweiten Liga waren. Aber wir sind jetzt wenigstens wieder Erstligist. Das kann nicht jeder HSV-Fan von sich behaupten.
Wobei die Gladbacher Saison trotzdem eher in die Kategorie der nicht so guten geht.
Definitiv.
Ne?
Das, definitiv.
Ja, ja. Wobei er denn nie in Abstiegsgefahr war. Ne?
Aber, naja, zum Ende muss noch mal ein bisschen knapp. Okay. Aber ich habe noch Hoffnung, dass es nächstes Jahr wieder besser wird.
Okay. Analysieren wir jetzt nicht die gesamten Kader und gucken, wer vielleicht besser abschneidet, ob St. Pauli oder Borussia Mönchengladbach. Da haben die Gladbacher doch deutlich die Nase vorn, glaube ich, weil sehr viel Struktur in dem Verein ist und der natürlich auch in die erste Bundesliga gehört. Und ich bin natürlich trotzdem glücklich als St. Pauli-Fan, dass wir auch den Aufstieg feiern durften. Und wie du ja sicherlich bestätigen wirst, auch vollkommen zurecht. Ne?
Ja, selbstverständlich.
Danke.
Freut mich auf dich.
Demnächst beginnt die Fußball-EM hier in Deutschland am 14. Juni, Eröffnungsspiel Deutschland-Schottland. Ja, Olli, wir haben das mit den anderen Trainern hier auch kurz diskutiert. Was glaubst du jetzt nach den aktuellen Eindrücken? Was kann die deutsche Mannschaft schaffen? Beziehungsweise wen siehst du am Ende als Europameister, als Tipp?
Also, da lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster und sag mal, die Vorrunde bestehen wir.
Ja. Ich habe gedacht, jetzt sagst du, da lehne ich mich aus dem Fenster, wir werden Europameister.
Aber das kann ja noch kommen. Nein, wir überstehen erstmal die Vorrunde. Das ist ja schon mal ein Erfolg im Vergleich zu den letzten großen Turnieren.
Das stimmt.
Dann glaube ich einfach, dass die Entscheidungen, die Nagelsmann zuletzt getroffen hat, personell, dass die sehr gut waren.
Ist ein Gladbacher dabei, Ali?
Was war das jetzt? Nein?
Okay, keiner dabei.
Gut. Dann erinnere ich mich daran, dass wir mal eine Turniermannschaft waren. Mhm. So, wenn man nur 3 Spiele in der Vorrunde macht, dann ist man keine Turniermannschaft.
Nein.
Vielleicht geht darüber hinaus noch ein bisschen mehr. Dann werden wir natürlich hoffentlich die Euphorie haben mit dem Heimpublikum. Und dann glaube ich schon, dass wir mit den Zauberern da vorne mit Wirtz und Musiala und wie sie alle heißen, eine sehr, sehr gute Rolle spielen können. Und warum soll es nicht klappen? Ich bin da mittlerweile auch so ein bisschen euphorischer als noch vor Wochen.
Ja, das
ich finde die Konstellation Nagelsmann und auch Sandro Wagner finde ich einfach überragend. Ich finde diesen Typ an der Seite so genial. Ich glaube,
bis auf seinen Schnäuzer.
Ja, aber gut, aber das ist, passt, ich glaube, zu ihm, ne? Das passt richtig gut.
Ja.
Und die Qualität ist da. Sie müssen es jetzt nur noch mal auf die Wiese bringen. Und dann schauen wir mal, was da geht. Ansonsten gibt es natürlich die üblichen Verdächtigen. Ob es nun England ist, ob es Frankreich ist, ob es vielleicht die Niederlande ist, Spanien. Aber warum nicht wir?
Mit einer Euphorie.
Warum nicht wir? Und in der Tat, ich glaube, Julian Nagelsmann hat ein paar Entscheidungen getroffen, die überfällig waren vielleicht, aber die zumindest, so würde ich es auch sehen, gebe ich dir völlig recht, richtig waren. Und auch die Personalie Kroos zum Beispiel, wird eine ganz entscheidende sein.
In Kombination mit Andrich übrigens, ne? Und ich meine, wenn wir vor einem Jahr hier gesessen hätten, hat keiner von uns dreien gesagt, Andrich und Kroos sind bei der WM dabei. Und bei der EM, Entschuldigung. Und das kann für mich der Schlüssel für das gute deutsche Spiel werden.
Ja.
Also das,
für mich auch. Einen spielerischen und einen,
genau,
einen
genau.
Drecksack.
Ein Drecksack, und einen Drecksack,
der innere Freiheit hält. Und genau. Den haben wir nicht gehabt. Genau. Das ist nämlich auch kein Kimmich.
Ja.
Das kann er nicht. Deswegen war das auch immer vor der Abwehr zu groß, haben ja viele gesagt. Ja. Ich glaube, dass es so gut passen kann.
Ja. Na, Harmonie am Ende des Gesprächs.
Ein gutes Schlusswort. Doch, Olli, herzlichen Dank für deinen Besuch.
Danke euch auch.
Sehr informativ, positiv. Sehr schön.
Damit sind wir für heute am Schluss.
Ja,
traurig aber wahr. Aber wir kommen wieder, keine Frage. Und bis dahin, ihr wisst es, schaut Sport, macht Sport und es lebe der Sport.
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser nächster Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.